Es war bisher ja eher eine Einbahnstraße beim Thema Waffen. Die Ukraine hat um solche gebeten oder sie gefordert und dann kamen sie oder auch nicht die Panzer, die Munition, die Luftabwehrsysteme. Aber nun klingt es mit einem Mal ganz anders. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat angekündigt, dass die Ukraine künftig Waffen exportieren will, und zwar mitten nach Europa. 10 Exportzentren sollen entstehen und in Deutschland wird bereits in Kürze die Produktion ukrainischer Drohnen anlaufen. Über diesen Paradigmenwechsel, die neuen Allianzen zwischen Kiewer Ingenieuren und deutschen Rüstungsstartups sowie die ethischen Grauzonen dieses Geschäfts spreche ich heute mit dem Journalisten Alexander Peske. Guten Tag, Herr Peske.
Guten Tag.
Herr Peske, es klingt ja schon fast paradox. Ein Land, das sich im Krieg befindet, will Waffen ins Ausland an andere verkaufen. Wie erklärt die ukrainische Führung diesen Schritt und auch den Zeitpunkt?
Ja, im Zeitpunkt kann man streiten, ob die Ukraine bereits in Kürze eine bemerkbare Anzahl an Drohnen exportieren kann, ob sie nicht diese Gerätschaft an eigener Front gegen Russland benötigen. Das ist, wie gesagt, fragwürdig. Aber was wir heute mit Gewissheit behaupten können, der moderne Krieg hat sich so weitgehend verändert, dass die Drohnen zu einer zentralen und absolut unverzichtbaren Waffe geworden sind. Das heißt, Artillerie ja, Jagdflugzeuge ja, aber die Drohnen haben heute die Hauptlast des Krieges übernommen. Und beide Seiten, Russland wie die Ukraine, haben mittlerweile eine Art Industrie aufgebaut, wo die Drohnen 100.000-fach oder sogar millionenfach im Jahr produziert werden.
Das heißt, es gibt eine Überkapazität in der heimischen Produktion in der Ukraine, jetzt kann man die verkaufen und finanziert dann damit andere Waffengattungen zum Beispiel.
Sehen Sie, grundsätzlich entsteht eine neue Waffengattung, die in vielen Armeen jetzt implementiert wird. Ich habe kürzlich auch eine Reportage gesehen aus der Schweizer Armee, wo die Gerätschaft, also die Drohnen, eingekauft werden. Und zwar, das sind nicht diese schweren Drohnen, die im Himmel lange Zeit sich befinden und Erkundschaftsflüge unternehmen oder schwere Waffen tragen. Das sind die Amerikaner natürlich führend, das sind die Israelis auch unterwegs, die Schweizer. Hat offiziell 5 diese schwere Drohnen bei Israelis bestellt, soviel ich weiß. Also Deutschland hat auch bei Israel die Drohnen bestellt, aber nicht bewaffnet. Die Türken bauen sogenannte Bayraktars, das sind die Drohnen, die im Krieg Aserbaidschan gegen Armenien eine wichtige Rolle gespielt haben. Die Aseris haben mit diesen türkischen Drohnen die armenische Abwehr in wenigen Tagen zerschossen. Also es entsteht nur eine Waffengattung. Die Firmen, die das Material produzieren, bekommen sehr viel Investmentgeld und die bekommen sofort eine milliardenschwere Kapitalisierung. Also ich meine, in Deutschland gibt es 2 zum Beispiel berühmte Namen, Unternehmen wie Quantum oder Helsing produzieren diese neuen, kleineren, sehr mobilen und agilen Drohnen, die an der Front bereits in der Ukraine getestet werden. Und die beiden Unternehmen haben ja in wenigen Monaten eine Kapitalisierung über 1 Milliarde Euro bekommen. Das heißt, das ist nicht nur Waffe, das ist ein Geschäft und das ist ein Geschäft, wo rasant wachsen wird. Wir müssen wissen, dass auch vielleicht 90-95% aller diesen Kugellager, die bei diesen Drohnen verwendet werden, kommen aus China. Das heißt, was ist der Know-how der Ukrainer? Know-how von Ukrainern, das ist die Software, die auch gewisse Elemente von künstlicher Intelligenz in sich hat. Und die Ukrainer wissen es, wie man eine Drohne schnell und billig mittels 3D-Print herstellt und wie man diese Teile zusammenbaut und wie man diese dann zielgerichtet verwendet. Es ist wirklich so, dass die Ukrainer in dieser Sache eine Fülle an Erfahrungen, Informationen und Know-hows gesammelt haben und sie haben das Gefühl, in dieser Geschichte können sie zum wichtigen Partner der westlichen Firmen oder westlichen Staaten werden, aber auch gehörig Geld verdienen.
Wenn Drohnen immer wichtiger werden und die Ukraine in der Drohnentechnologie weltweit so führend ist, heißt das, Europa ist irgendwann militärtechnologisch von Kiew abhängig statt umgekehrt?
Ja, so surreal das klingt, mag sein. Wenn ich Militärexperten anhöre oder Militärs, die im Kampf jetzt sich befinden, ich spreche jetzt von ukrainischer Seite oder von russischer Seite, sie sprechen über die Drohnen als erstes. Das ist nun wirklich so, dass es mittels Drohnen möglich ist, sich wirklich zu verteidigen. Gucken Sie mal, letzte 2 Jahre haben wir kaum Bewegungen an der russisch-ukrainischen Front oder ukrainisch-russischen Front, obwohl Ukraine immer wieder sich beklagt, dass nicht genug Abwehrraketen bekommt oder schweres Gerät wie Panzer oder gepanzerte Fahrzeuge. Die Russen, hören wir, horten auch eine gewisse Zahl an Panzer, die produziert werden und so weiter und so weiter. Aber wenn wir wirklich die Bilder von der Front betrachten, und wie gesagt, von beiden Seiten, ich tue es von beiden Seiten, dann sehen wir, dass es so eine Killing Zone wird genannt, das ist so ein Todesstreifen, wo immer breiter wird. Zum Beispiel jetzt ist dieser Todesstreifen 20 bis 30 Kilometer. Das ist die leere Fläche zwischen zwei Fronten, wo alles getötet wird, wo alles vernichtet wird von den Drohnen, die sich 24/7 in der Luft befinden. Und wir haben dort einen Mix von den Intelligence, also das heißt Erkundungsdrohnen, und dann Drohnen, die gleich da einsetzbereit sind, wie Kamikaze-Drohnen, die auf sein Ziel zusteuern und eine explosive Last mit sich tragen. Wissen Sie, mit Artillerie muss man mehrere Schüsse abfeuern, bis man das Ziel mehr oder weniger genau trifft. Da, bei der neuen Kampfführung, haben wir 2 oder 3 Drohnen, die wenig kosten. Die Ukrainer sprechen von Herstellungskosten von einigen 100 Euro. Und ein Geschoss aus einem großkalibrigen Geschütz kostet gleich mehrere 1000 Euro. Das heißt, die neue Waffengattung ist billig und unglaublich effizient. Und die Ukrainer haben diese Fülle an Know-how, die sie teilen möchten. Und ja, die westlichen Staaten werden an dieser Geschichte nicht vorbeischrammen können.
Nun sollen 10 Exportzentren in Europa entstehen. Was verspricht sich Selenskyj denn von dieser physischen Präsenz in Ländern wie den baltischen Staaten oder Dänemark?
Ja gut, Sie hören schon an Geografie dieser Zentren. Er möchte diese Zentren in diesen Ländern aufbauen, wo er am meisten Unterstützung erfährt. Wir wissen, baltische Staaten wie auch Dänemark wollen in die Verteidigung mehr investieren. Ich meine, Esten, glaube ich, investieren bereits heute über 5% des BIPs in die Verteidigung. Deutschland hat sich das Ziel gesetzt, in 10 Jahren halt auf diese Zahlen zu kommen. Und die Balten sind bereit, morgen dieses Geld locker zu machen für solche Veränderungen in der Verteidigungsstrategie deren Länder. Das ist das Erste. Und zweitens, der Selenskyj versucht jetzt, wo er keine amerikanische Sicherheitsgarantien bekommen hat, das haben wir mit Ihnen gesehen, an der Münchner Sicherheitskonferenz hat Selenskyj keine amerikanische Unterstützung gewinnen können. Vor einem Monat in Davos am Wirtschaftsforum hat Trump kalte Schulter dem Selenskyj gezeigt. Der Selenskyj hat zugegeben, dass die Amerikaner zwingen die Ukrainer zum Frieden, zu diesem Diktatfrieden. Der Selenskyj hat komplett jetzt umgesattelt seine Außenpolitik. Er verlangt von Deutschland, von der EU, konkretes Datum, wo sein Land in den Bund der europäischen Länder aufgenommen wird. Das heißt, Selenskyj fährt jetzt Einbahnstraße Richtung EU. Und er möchte sich in der EU auch nützlich machen. Das heißt, Frau von der Leyen wird uns bald immer wieder erzählen, dass die Ukraine wirtschaftlich schwach, aber militärisch unglaublich stark ist und wird mit dieser Eigenschaft EU stärken und nicht zur Last fallen. Ich glaube, diese EU-Strategie und diese Verwebung ist sehr, sehr bewusst gewählt. Selenskyj möchte sich mit seinem Land Ukraine für EU unverzichtbar machen.
Und welche Rolle wird Deutschland spielen in dieser Waffenproduktionsoffensive der Ukraine?
Deutschland ist das größte Land in der EU und wir hören, dass Bundeskanzler Merz immer wieder wiederholt die These, dass Deutschland die größte Konventionalarmee Europas aufbauen möchte. Das sehen wir schon an der Anzahl und an diesem Gewicht, wo Deutschland wirklich in EU spielt. Und das ist ein Land, an dem man auch nicht vorbei Politik gestalten kann. Das heißt, Zelensky will Deutschland auch für diese Prozesse gewinnen. Und er ist auf dem guten Weg, weil, wie wir so alles jetzt letzte Tage beobachten konnten, fährt Friedrich Merz konfrontative Linie gegenüber Russland. Wir hören, dass Macron plötzlich da irgendwelche Gespräche mit Moskau führen möchte. Wir hören, dass Meloni nicht abgeneigt ist, dass mit dem Kreml verhandelt wird. Und in Berlin haben wir Führung, die besteht aus dem Kanzler Merz oder dem Verteidigungsminister Boris Pistorius, spricht von der neuen Stärke, die deutsche Armee bekommen soll und dass keine Kompromisse oder keine Appeasement-Politik gegenüber Moskau geführt wird. Das heißt, Zelensky, wie einer, der durch diesen politischen Sumpf sich durchkämpfen muss. Er ist immer wieder glücklich, wenn er die nächste trockene und sichere Stelle in diesem Sumpf findet. Und Berlin erscheint momentan für Zelensky ein echter Verbündeter sein und ein sicherer Partner.
Wirken sich diese neuen Geschäftsaktivitäten auch irgendwo auf die Suche nach Frieden in der Ukraine aus? Hat Russland beispielsweise bereits reagiert? Wie nimmt man das dort wahr?
Nein, wir sind vom Frieden so weit entfernt wie vor einem halben Jahr. Wir sehen, dass die beiden Seiten in Moskau und in Kiew auf den Maximalforderungen beharren. Die Gespräche, die jetzt in Abu Dhabi geführt worden sind, brachten kein Ergebnis. Wir werden in 2 Tagen in Genf die Fortführung dieser Gespräche beobachten. Moskau hat wieder mal zum Chefen der Delegation Wladimir Medinsky gemacht. Das ist der Berater Putins und er war mal Kulturminister. Und ich kenne den Mann, ich beobachte ihn schon länger. Das ist eine Art Hardliner. Das ist genau der Mann, der ihnen geschichtliche Zusammenhänge erklären kann, warum Ukraine nicht als selbstständiger Staat und so weiter existieren soll. Herr Medinsky ist selber in der Ukraine geboren. Sie sehen, es ist vielleicht nicht immer verständlich, aber in Moskau, in Russland, auch in der Regierung, gibt es eine Menge von den Menschen, die in der Ukraine geboren sind, aber Kreml und Moskau treu sind. Und Putin schöpft immer aus selbem Potenzial. Das heißt, das sind die besseren Ukrainer, die für die Ukraine mit Russland kämpfen. Das ist Putins Strategie. Und bei Zelensky, ja, Zelensky macht alles, um an der Macht zu bleiben. Und er macht das mehr als gut, finde ich. Seit dem Jahr 2019 hat er so eine Art Politik aufgebaut, wo er bedingungslos von der westlichen Welt unterstützt wird. Ich hätte damit nie gerechnet. Ich dachte 2 Jahre, vielleicht 3 Jahre. Aber irgendwann mal in dem Westen wird das Thema die Leute ermüden. Aber nein, Zelensky ist eine Ausnahmeerscheinung und er macht das Ganze gut. Und was wird er sonst machen, wenn der Friede kommt? Dann müsste er am nächsten darauffolgenden Tag von seinem Amt als Präsident abtreten und die Neuwahlen ja halt ansteuern. Und er hat versprochen, dass er nur eine Amtszeit haben wird. Da sehen wir ein Mensch, Wladimir Zelensky, zwischen dem, was er versprochen hat und dem, was er tut. Und das, was er tut, tut er nicht schlecht. Aber es wird in der Ukraine Zeit kommen, wenn wir und die Bevölkerung Ukraine wissen werden, zu welchem Preis Ukraine diese 4 Jahre Krieg geführt hat. Und dann wird er verdammt. Da bin ich mir sicher.
Vom Bittsteller zum Hersteller über die Ukraine als Waffenexporteur habe ich mit dem Journalisten Alexander Peske gesprochen. Besten Dank, Herr Peske.
Danke Ihnen.